Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 10. Juli 2025.
Hallo Andreas, so, jetzt sag mal, wo treffe ich dich? Bist du jetzt in Castel Gandolfo schon? Weil davon erzählst du mir so viel.
Hallo Heike, ich war in Castel Gandolfo, aber ich bin jetzt wieder in Rom, weil ich habe ja leider keinen Palast in Castel Gandolfo, den hat ja der Papst.
Aber und du hast auch noch kein Zimmer bei ihm gekriegt irgendwie.
Nein, das wäre auch gar nicht so einfach, weil er wohnt ja nicht im Palast. Also der Palast ist ja ein sehr schöner Palast, das ist ein sehr großer Palast und kannst du auch, ich sag ja, ich freue mich schon drauf, wenn du kommst, da gehen wir auch mal da durch, weil es ist immer noch ein Museum, kann man also diese verschiedenen und Räume sehen. Das wird dir auch gefallen, denke ich. Aber er wohnt ja in der Villa Barberini. Das ist nebenan.
Ja.
Das ist auf der anderen Straßenseite. Und da ist es, geht es auch sehr hochherrschaftlich zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist nicht so schick wie in wie drüben im Palazzo. Aber es ist sehr viel näher am Garten.
Okay, aber wie ist denn jetzt überhaupt also die Stimmung? Die Leute müssen ja, also das Ding hat ja jetzt wieder aufgemacht, das war ja, jahrelang war da nichts los. Alle waren traurig, alle Kühlschränke waren vereinsamt und jetzt ist da Halligalli oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, jetzt ist da Halligalli, also die Stimmung ist wie als hätte Castel Gandolfo die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Also alle strahlen nicht an, alle sind glücklich. Es hat eine Riesenfete gegeben, als der Papst angekommen ist. Also ich glaube, es gab einige Freunde von mir, die haben gesagt, wir glauben das bis zum Schluss erst, wenn er wirklich da ist. Aber jetzt ist er wirklich, er ist, also ja. Er ist definitiv wirklich da.
Er wurde gesehen.
Er wurde gesehen und jetzt gibt es also unten, also es ist ja so, wenn du aus Rom rausfährst, dann fährst du ja nach Castel Gandolfo hoch. Das ist ja ein relativ hoch, also du musst da nicht mehr, man kann es auch mit der Vespa machen. Ich bin früher, als ich noch kein Auto hatte, oft mal mit der Vespa nach Castel Gandolfo gefahren. Allerdings nicht, weil ich den Papst sehen sollte, sondern unten ist einfach der nächste Badesee von Rom.
Aha,
also
okay.
Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn es in Rom richtig heiß ist. Also entweder nimmst du die Vespa und fährst ans Meer. Das ist relativ einfach. Also das ist so eine Geschichte von 20 Minuten mal, wenn du ein bisschen Gas gibst, also das geht relativ schnell. Habe ich an Rom auch immer geschätzt, dass das so nah am Meer ist. Also du kannst dann da also...
Ja. Wir waren auch mal am Meer. Als ich beim ersten, glaube zum ersten oder zweiten Mal bei dir war, da waren wir mit deiner Familie noch am Meer kurz. Das war toll.
Echt? Das weiß ich noch. Ja, das machen wir
ja,
wieder.
Ja, aber das hat man bei Rom überhaupt nicht so auf dem Zettel. Also ich hatte das nicht auf dem Zettel.
Ja, ich zack, weiß. Das haben, da hast du zack, ganz viele Menschen sagen, dass das gibt's doch gar nicht. Dass sie gesagt, nee, das ist also eine der wichtigsten Lebensqualitäten. Im Sommer ist... ist Ostia, also das ist der nächste Ort am Meer, dann, das ist auch so eine Geschichte, du musst es mögen. Ne? Das ist was für Liebhaber, weil in Ostia sind natürlich alle die Leute, die sich nicht leisten können, irgendwie nach Sardinien zu fahren oder woanders hin, die bauen sich dann so große Burgen am Strand, dann ist da eine dicke Mama, die macht, also hat riesige Töpfe
kein
von Nudeln
Body
dabei.
Shaming, ja.
Genau, dann gibt es also jede Menge schlecht erzogene Kinder, die da über den Strand laufen und es gab immer eine Episode, die habe ich immer sehr lustig gefunden. Also manche von diesen Vätern fahren dann mit dem Tretboot mit den Kindern so ein bisschen raus. Also die trampeln so ein bisschen aufs Wasser und dann nehmen die also so Keksreste oder Brotkrümel und schmeißen die ins Wasser und dann kommen ganz viele Fische, weil es gibt ziemlich viele Fische da südlich von Ostia. Und wenn dann schreien die Kinder mal, Papa, warum muss ich denn die Krümel ins Wasser werfen? Und dann sagt der Papa, ja, die musst du ins Wasser werfen, weil dann kommen die ganz vielen Fische. Und dann sagt er, ja, was mache ich denn, wenn die ganzen vielen Fische kommen? Ja, sobald die ganz vielen Fische sind, dann springst du denn allen auf den Kopf, das ist lustig.
Oh Gott.
So sind die drauf, verstehst du? Die finden das lustig.
Aber wir schweifen gerade so ein ganz
bisschen. Genau, ich wollte nur sagen, also wenn du darauf keine Lust hast, dann fährst du nach Castel Gandolfo, da ist es alles sehr viel zivilisierter. Da gibt es auch Tretboote übrigens, habe ich immer sehr gemocht. Also da kann man ein Tretboot mieten, auf diesen wirklich schönen, idyllischen See fahren.
Ich möchte das, den Papst im Tretboot sehen, bitte.
Ja,
das wäre so ein schönes Bild.
Ja, ich weiß. Also das, ich glaube nicht. Also es wäre für ihn kein Problem, weil du kannst, also wenn du auf den See raustrampelst, kannst du also diesen Palast von Castel Gandolfo, wo der Papst früher lebte, du kannst also von unten das Fenster sehen, in dem diese große Küche ist. Das kann man gut sehen. Okay. Also wenn du ganz viel Glück hast, sieht man manchmal den Koch da in seiner weißen Schürze an dem Fenster steht.
Also das ausdünsten.
Es gibt auch, das ist in Castel Gandolfo auch ganz lustig, es gibt unten am Albaner See auch ausgesprochene Vatikanfeinde. Also das sind dann, weiß ich nicht, Menschen, die also mit der Kirche nichts anfangen können oder sich einfach den Spaß daraus machen. Die nehmen ein Tretboot und rufen dann immer Papst, hau ab oder verschwinde oder irgendwelche andere lustigen Sachen zu dem Palast da hoch. Also das ist so ein Sport am Albaner See. Aber wie gesagt, das kann man machen. Man kann unten am See, man kann auch gut Fisch essen, da gibt es ja schöne Restaurants. Oder aber, ich denke, das wird der Papst nicht tun können, weil der hat ja in seinem Palast, da in seinem Park genug zu tun. Der kann da ins Schwimmbad. Das Schwimmbad ist geputzt und wieder gereinigt worden. Das ist fertig.
Ja. Ah, okay, also da wird er reingehen.
Ich nehme an, dass er da reingehen wird, weil das ist extra auf Hochglanz poliert worden jetzt. Die, ich weiß auch, dass die vorher noch mal sauber gemacht haben, unten an den Kuhställen und bei den Hühnern, weil da geht er jetzt ja bestimmt auch spazieren. Da gibt es so einen sehr schönen, sehr großen Spazierweg und er macht da auch einen Gottesdienst, weil Franziskus hat da so eine Art Stiftung gegründet. Der wollte, dass dieser Teil der Bauernhof mit seiner Laudato Si-Enzyklika zusammenpasst. Also er hat gesagt, wenn wir schon mal was machen über Natur und über Rettung der Welt, dann lassen Sie uns in unserem Bauernhof mal anfangen.
Okay.
Und da gibt es jetzt also so eine Bioproduktion und das ist so heiß begehrt. Deswegen, also da gibt es auch so eine kleine Feier am Mittwoch. Deswegen denke ich, ist das alles eine...
Gehst du hin?
Nein, das schaffe ich leider nicht. Ich kann leider nicht. Aber was auch sehr schön ist, ist, du kannst unten runtergucken zum Meer und du hast, was die Leute total unterschätzen, ist, du hast von Castel Gandolfo einen wunderbaren schönen Sonnenuntergang. Also du siehst die Sonne da so im Meer untergehen. Das ist ganz toll.
Ja, okay, und macht er jetzt auch so Abendessen und so? Also so lädt er noch ein paar Leute ein? Ist schon was bekannt?
Das ist noch nicht klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da werden jetzt Leute eingeladen werden. Also einige seiner Freunde sind jetzt selber im Urlaub. Also ich habe mit ein paar seiner Freunde telefoniert. Die fahren jetzt irgendwie gerade nach Deutschland oder nach Spanien oder wohin. Die machen jetzt das sein Kloster macht auch gerade zu. Also deswegen denke ich mal, die werden ihn jetzt in Ruhe lassen. Aber ich denke mal, früher haben Päpste bei solchen Gelegenheiten auch manchmal Leute eingeladen, die einfach interessant fanden. Also ein Schauspieler, ein Musiker. Genau, also das Gute ist
Bei George Clooney wurde noch nicht gesichtet.
Nein, aber also stell dir mal vor, du bist Päpstin. Also nehmen wir mal an, du wärst Päpstin.
Ja, dann könntest
du in Castel Gandolfo natürlich einfach auch Leute einladen, die du einfach gerne mal kennenlernen würdest.
Ja, also natürlich, super.
Wenn du als Heike Kleen jetzt, was weiß ich, dem amerikanischen Präsidenten schreiben würdest, ich würde einfach gerne mal mich mit ihnen unterhalten, dann würde der wahrscheinlich nicht antworten.
Ich glaube, die Mühe würde ich mir auch nicht geben. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas fruchten würde.
Aber wenn du Päpstin wärst, also mit wem würdest du dich denn ganz gerne mal zum Abendessen treffen?
Ich würde erstmal dich natürlich einladen. Wir würden ein wunderbares Abendessen machen.
Ja, aber ich würde ja sowieso kommen. Auf Kosten
der katholischen Kirche.
Ja, das ist ja kein Problem. Wen würdest du denn einladen, wenn du jetzt die freie Wahl hättest?
Jetzt müsste ich ja mal ein paar starke Frauen müssten mir jetzt. Ich würde erstmal Elke Heidenreich einladen. Die mag ich sehr gerne.
Und die würde bestimmt kommen. Also da würde ich tierisch gerne auch zukommen. Wir beide hatten mal auf der Frankfurter Buchmesse einen Wahnsinnsspaß, in dem wir uns erzählt haben, wie grauenhaft Lesereisen sein können, weil wir haben da beide Sachen erlebt, die waren sehr interessant. Das war ein ganz toller Abend. Also wenn Elke Heidenreich kommt, komme ich auch.
Ja, ich hatte einen tollen Abend mal mit ihr in Bremen. Da waren irgendwie die Temperaturen in Bremen so wie jetzt bei dir gerade in Rom und wir saßen draußen. Sie sagte, es ist wie in Rio. Wir saßen da und sie hat sich auf wilde Dinge da bestellt und das war sehr, sehr lustig. Ihr Freund war auch dabei, der irgendwie 30 Jahre jünger ist als sie. Also es war sehr schön.
Gut, also dann musst du noch daran arbeiten, wen du kennenlernen möchtest.
Ja,
also wenn
du
Päpstin oder Castel Gandolfo
bist. Ich interviewe jetzt einfach mal die Leute, die interessant finden, die frage ich dann für welche Interviews an. Das geht auch ganz gut. Man hat nicht so die gleiche Reichweite wie jetzt als Päpstin vielleicht, aber gut. Aber du musst mir jetzt nochmal zum Papst was erklären.
Ja.
Also jetzt hat er da erstmal sein Castel Gandolfo wieder aufgemacht. Jetzt zieht er sich auch an wie der alte Ratzinger.
Ja.
Will wieder in den apostolischen Palast ziehen. Ich dachte, der will jetzt aber auch ein bisschen auf den Spuren von Franziskus wandeln. Also wo sehe ich denn da jetzt die klare Linie und was will er denn nun?
Also er will beides. Die Traditionalisten sind durch das Pontifikat von Franziskus, sagen wir es mal positiv, die sind sehr, sehr verschreckt. Was mir persönlich auch leid tut, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir auch gar nicht gefällt, ist, dass jetzt Leute auf ihn eindreschen, die solange Franziskus Papst war, ihn immer nur belobigt haben. Und jetzt kommen die plötzlich aus ihren Ecken und fangen an aufzuzählen, was ihnen alles nicht gefallen hat. Das finde ich wirklich fies.
Das geht doch nicht, weil der war doch von Gott auserwählt und so.
Eigentlich. Ja, genau, das finde ich auch.
Also kritisieren.
Richtig, finde ich auch. Aber da gibt es jetzt langsam immer mehr Leute, die also, wie ich finde, nicht kluge Sachen machen. Und das finde ich auch, geht mir auch nahe. Ich finde es nicht gut, was da passiert.
Aber sag mal, diese Traditionalisten, du sagst das einfach so. Aber wer ist das denn jetzt genau? Wo sitzen die? Und was denken die?
Also das ist wirklich super Frage, ganz ehrlich. Weißt du, die habe ich mir vor vielen, vielen Jahren auch mal gestellt, weil ich war, als ich das erste Buch geschrieben habe über den Papst, weißt du ja noch, da hast du mich in die Talkshow gebracht.
Weiß ich. Ja,
Johannes Paul II. Genau.
Da waren wir jung. Man.
Ja, da waren wir jung und schön, genau.
Ja, sind wir nur noch schön, ja.
Genau, auf jeden Fall. Damals hatte ich mich ja auf der Seite positioniert, dass ich eher so für dass ich also eher so auf der progressiven Seite bin und die Konservativen auch nicht so mochte, was auch viele Konservative verschreckt hat. Das heißt, ich wurde da auch selten eingeladen. Mhm. Und ich habe dann wirklich viele Jahre daran gearbeitet, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mal auch einen Zugang haben zu Leuten, die mich nicht mögen. Von denen ich von Anfang an wusste, die sind Traditionalisten, die können mit mir nichts anfangen. Und das hat dann eine ganze Weile gedauert, aber ich habe dann einige gefunden, die also auch mich eingeladen haben, gesagt, also das funktioniert dann so. Also du hast dann Briefverkehr und schreibst dem jeweiligen Kardinal, also ich weiß, dass sie anderer Meinung sind als ich. Sie wissen auch, ich weiß auch, dass sie schon 10 Interviewfragen von mir abgelehnt haben. Ich würde sie trotzdem einfach gern mal kennenlernen. Das wird kein Interview, es gibt nur ein Off-the-Records-Gespräch, werde das nicht benutzen. Dann kriegst du meistens eine Absage. Aber dann probierst du es halt ein halbes Jahr später nochmal und irgendwann sagen die dann doch, also ich kann mit Ihnen nichts anfangen, aber ich lade Sie mal zum Kaffee trinken ein.
Lassen Sie mich in Ruhe, ich lade Sie einmal
das
ein,
gibt es
höre
auch.
Ich nie wieder von Ihnen.
Ja, genau. Und dann fährst du, also die konservativen Jungs wohnen eigentlich alle an der gleichen Adresse, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wenn du, der Vatikan liegt ja, wie du weißt, auf einem Hügel. Aber es ist nur ein relativ kleiner Hügel. Der Hügel daneben, der Gianicolo, der ist sehr viel höher. Und die Straße, die vom Gianicolo runter zum Petersdom führt, das ist die Via dei Fornaci. Und da sind viele schicke, ja, würde ich sagen mal, ja, Apartmentwohnungen. Mhm. Die sind sehr schick, in sehr großen Gärten. Und da wohnen der ein oder andere ziemlich konservative, auch durchaus privat vermögende.
Ich wollte gerade sagen, Traditionalisten und Geld, das ist so auch eine Kombination, die da einhergeht.
Nein, nicht unbedingt. Nee? Nein, okay. Nicht unbedingt. Es gibt auch Traditionalisten, die sind also super asketisch, gibt es auch. Die sind mir auch eher noch, muss ich ganz ehrlich sagen, viel noch gruseliger. wenn du den Traditionalisten besuchst, als allererstes ganz klar ist, also er macht nie selber die Tür auf. Also pass auf, wenn du jetzt fragen willst. Lieber Andreas, kannst du mir nicht einen Katalog machen, wie erkenne ich im Vatikan den Traditionalisten?
Bitte. Welche
von
Klamotte,
1 bis 15. Also Nummer 1 ist, du klingelst an der Tür des Traditionalisten und fragst dich, ist er jetzt Traditionalist oder ist er kein Traditionalist? Wenn er Traditionalist ist, macht er nicht selber auf, sondern eine seiner Ordensfrauen.
Auch so ein asketischer.
Der Traditionalist hat, auch wenn er Asket ist, Ordensfrauen, die in seiner Wohnung wohnen oder in der Nähe wohnen oder in einem Kloster in der Nähe wohnen. Mhm. Der Traditionalist kommt nicht selbst zur Tür. Also du wirst dann erstmal von der Ordensfrau empfangen. In der Regel, das ist auch ein ganz klares Anzeichen für den Traditionalisten, im Eingang steht eine aufgeschlagene Bibel. Eine ziemlich große Bibel.
Auf welcher Seite? Welche Seite?
Ja, die machen in der Regel mit Gästen dann, das habe ich dir doch schon mal erklärt, das Bibelstechen. Also das
das war absurd. Aber es hören ja nicht immer alle jede Folge, sag nochmal kurz Bibelstechen.
Das ist also, wenn du so eine große Bibel hast, dann passiert dir das also. Du besuchst den Traditionalisten, der Traditionalist ist nicht da. Die Ordensfrau macht die Tür auf, sagt also schön, dass Sie gekommen sind. Der Herr Kardinal ist da vorne, der wartet schon auf Sie. Dann kommt der Herr Kardinal und dann kann es dir passieren, dass er in der Bibel blättert und mit dem Finger auf irgendeine Stelle zeigt und sagt, was fällt Ihnen denn dazu ein? Das nennt man Bibelstechen. Und dann steht da,
hast du eine Bibel da? Hast du eine Bibel in deiner Nähe?
Ja, natürlich.
Ich gucke gerade hier. Können wir auch einmal Bibelstechen machen? Oder findest du das doof?
Nein, ich finde es gar nicht doof. Warte mal eben, ich schlage die jetzt hier mal eben auf.
Ich habe tatsächlich auch noch eine. Aber habe ich die alle in den Keller geräumt? Ich weiß nicht. jetzt kriege ich wieder Post.
Nein, ich habe natürlich eine Bibel. Also ich schlage die jetzt einfach mal irgendwo auf. Okay, warte mal. So.
Zack, Finger drauf.
Finger drauf. Das ist ein Wort von Jesus Christus. Geht hinaus in alle Welt und verkündet mein Wort. Also das passt
jetzt. Das tun wir ja gerade.
Ja, das passt gerade wunderbar.
Hör mir auf, das hast du dir doch jetzt ausgedacht.
Nein, nein. Ich habe gestochen und also gut, also ich weiß nicht.
Unser Tonmann ist Zeuge.
Also
wir jetzt nicht Gottes Segen haben.
Dann sind wir sozusagen doppelt, wir sind dann doppelt in der Folie. Also wir gehen gerade hinaus und verkündet mein Wort. Genau.
Okay, gut.
Was mir dazu einfallen würde, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, weil es natürlich natürlich auch der Wahlspruch aller Missionare. Und unser Papst ist ja gerade Missionar. Da reden wir gleich nochmal drüber.
Darüber müssen wir bitte auch reden, weil Missionare, da kriege ich ja auch schon wieder so leicht, stellen sich mir so leicht die Fußnägel hoch. Aber
okay, gut, darüber
ja.
gleich mal Missionare. Also wie gesagt, du gehst, wir waren jetzt gerade beim traditionalistischen Kandidaten.
Also der Kandidat, er hat eine Bibel
rumliegen. Die Nonne macht auf. Der hat ja nicht rumliegen, bist du verrückt, sondern das ist so, das ist so eine Art, wie soll ich das sagen, das ist meistens ein Schränkchen und auf dem liegt also eine Bibel und da steht auch eine Kerze daneben und dann stehen daneben in der Regel auch die Erkennungszeichen des Traditionalisten. Und die musst du natürlich erkennen. Das heißt, ich müsste die vorher ein bisschen schulen. Wir sind jetzt bei Punkt 3. Erster Punkt haben wir schon geklärt, ist Nonne macht auf. Zweiter Punkt haben wir geklärt, Bibel liegt im Eingang. Dritter Punkt, dort steht sehr wahrscheinlich der kleine Plastiknachbau der Kirche von Medjugorje. Wie gesagt, die ist ganz unscheinbar, die würdest du gar nicht erkennen, weil die sieht aus wie eine Kirche wie überall auf der ganzen Welt. Okay. Ganz modern, ganz blöd, ganz uninteressant.
Nicht blöd, um Gottes
Willen. Naja gut, wenn man nicht an Medjugorje glaubt, das sieht aus wie eine ganz normale Kirche. Es ist jetzt nicht so ein imposanter Bau. Manche Leute denken, wenn sie nach Medjugorje kommen, sie kommen in so eine riesen Basilika, das ist eine relativ bescheidene kleine Kirche. Gut. Daneben würde eine Mutter Gottes stehen. Sehr wahrscheinlich die Mutter Gottes von Fatima. Die hat einen blauen Mantel, weil die Mutter Gottes, wenn sie erscheint, erscheint immer in einem blauen Mantel. Also du trägst ja auch
mal ganz kurz Mutter Gottes von Fatima, jetzt bin ich schon wieder verwirrt, weil ich kenne jetzt Maria und überall Maria. Und jetzt erzählst du mir von Fatima, die habe ich jetzt
natürlich gespeichert. Das ist die Mutter Gottes, das ist Maria. Maria ist in Fatima erschienen. Also glauben zumindest einige. Fatima ist ein Ort in Portugal und in Portugal hat es drei Kinder gegeben, die stehen auf einer Wiese und auf dieser Wiese, während sie die Schafe hüten, erscheint ihnen die Mutter Gottes. Also erscheint mehrfach in Fatima in diesem Jahr und das gilt als anerkanntes Wunder und wenn man Traditionalist ist, dann hat man sehr wahrscheinlich eine Mutter Gottes in Blau aus Fatima da stehen.
Jetzt verstehe ich. Ich hatte Fatima als arabischen Mädchennamen abgespeichert.
Das ist auch völlig richtig. Völlig richtig. Der Ort heißt Fatima, weil die Mauren, also die Muslimen, dort einmal ein Dorf gegründet haben, das nach der Tochter von Mohammed hieß, Fatima.
Ach, siehst du,
siehst du, was für eine kluge Frau du bist, was du alles weißt.
Du meinst, es ist lichte Momente, das blinde Huhn.
Ich wollte nur sagen.
Irgendwo in der Bibel ein Korn.
Nein, genau. Also das ist dann, sie hat die Mutter Gottes. Und dann wirst du also, nachdem du aus dem Eingangsbereich verlassen hast, ins Wohnzimmer geführt.
Da bin ich jetzt mal gespannt.
Im Wohnzimmer das ist das Allerwichtigste, da kannst du gar nicht dran vorbeigehen, sind immer Fotos ausgestellt des jeweiligen Kardinals mit den Päpsten, die er begleitet hat, die ihn empfangen haben. Und du kannst dann auch immer sehr schnell sehen, wie der Traditionalist also jetzt wirklich tickt. Ist er super traditionalistisch? Dann hat er, obwohl er von Franziskus empfangen worden ist, kein Bild mit sich und Franziskus da stehen, sondern nur ein Bild mit Johannes Paul II. Und mit Benedikt XVI. Das Bild von Franziskus fehlt. Wenn er ein mega ultra-traditionalist ist, dann steht da noch ein Bild von Pius XII. Pius XII. Gilt in der katholischen Kirche, wie du weißt, als hoch umstritten, weil seine Rolle während des Zweiten Weltkriegs
Haben wir mal drüber gesprochen.
Äußerst schwierig ist. Ja. Und die Traditionalisten verehren aber Pius XII. Ja. Also da würde dann ein Bild von Pius XII. Stehen. Dann muss man erstmal diese Bilder kommentieren. Man steht mit dem Kardinal da. Der Kardinal sagt, das war der Tag, als ich Johannes Paul II. Begrüßt habe. Dann sagt man, der hat ja auch große Stücke auf sie gehalten. Dann sagt er, selbstverständlich, weil damals habe ich ja das und das und das und das getan. Dann kommentiert man.
Das ist ja wie bei so Leuten, die sich mit Promis abfotografieren lassen.
Genau.
Ich war mal in der Stromburg von Johann Lafer, den kennst du sicher, den Koch, ne?
Ja, natürlich.
Und in der Stromburg von Johann Lafer ist wirklich auf jedem Quadratzentimeter freier Wand ist ein Foto von Johann Lafer mit Gorbatschow, Johann Lafer mit Helmut Kohl, Johann Lafer mit Boris Becker, Johann Lafer mit, keine Ahnung, Angela Merkel, mit all und bis zur Toilette runter. Überall. Und so stelle ich mir das da auch gerade vor.
Das so ist das
völlig
auch.
Absurd.
Ja, so ist das. So ist das ganz genau. So ist das auch. Also das finden die auch toll und das findet man dann auch toll. Man steht da daneben
also
und sagt, das ist sehr interessant.
Und sagt, genau. Stehen, hast du auch getroffen. Also natürlich,
Genau, dann geht man über zu Benedikt dem 16. Da gibt's, mit dem hat er ganz bestimmt ein Foto auch. Dann sagt man, das war ein großer Theologe. Dann wird es schon ein bisschen schwierig, weil er sagen wird, also Josef Ratzinger hat ja nicht so große Stücke auf Sie, Herrn Englisch, gehalten. Dann sagen sie, wir hatten da also das ein oder andere Problem. Also dann kommt schon die nächste Spitze. Sie haben ja herumgeritten auf auf Dominus Jesus. Also das haben sie ja überhaupt nicht verstanden. Das muss ich dir jetzt mal kurz erklären. Einer der Höhepunkte oder auch einer der Tiefpunkte in meiner Arbeit war eine Schrift, die Josef Ratzinger verfasst hat im Jahr 2000. Die hieß Dominus Jesus. Und in dieser Schrift steht drin, dass die Evangelien keine Kirche sind oder im besten Fall eine Glaubensgemeinschaft. Das hat viele Menschen, die in den evangelischen Kirchen sind, sehr verletzt. Das hat unter anderem auch meine Frau, die ist ja auch evangelisch, die kennst du ja auch, verletzt.
Ja.
Da gab es eine Pressekonferenz. In der Pressekonferenz habe ich dann mit Josef Ratzinger geredet, habe gesagt, Herr Ratzinger, und die evangelischen Christen sind unsere Schwestern und Brüder, so verstehe ich das. Und wenn Sie Ihre Schwester oder Ihren Bruder empfangen, bieten Sie ihm dann erst eine Tasse Kaffee an oder hauen Sie ihm einen in die Fresse? Mhm. Und dann war er so sauer, dass er mich aus der Pressekonferenz rausschmiss und sagte,
nein, also,
ja, es war ja auch nicht nett gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite, ich war selber auch so sauer, dass ich dachte, das ist, was sollte das? Also das verstand ich überhaupt nicht.
Nächstenliebe haben wir da jetzt auch mal kurz vergessen bei ihm. Ne? Also
auf jeden Fall, der Traditionalist würde dann zu mir sagen, also Sie haben ja Dominus Jesus überhaupt nicht verstanden. Sie haben ja auch von Dogmatik keine Ahnung. Sie verstehen das Kirchenverständnis der katholischen Kirche auch überhaupt nicht, sonst hätten Sie nicht so einen Blödsinn gesagt. Dann sagt man, ja, selbstverständlich, ich habe keine Ahnung davon, es tut mir leid, ich bin nicht so schlau wie Sie. Dann setzt
kriegt
man
eine Tasse Tee vielleicht,
dann kommen die Ordensfrauen, die werden dann vorgestellt.
Ach so, immerhin, haben die einen Namen, ja.
Ja, die kommen dann und dann sagt der Kardinal, also das ist Schwester Margret, die kocht, das ist Schwester Christa, die kauft ein, das ist Schwester Anakleta, die fährt das Auto, wie auch immer. Und wenn die dann alle da sind, dann verziehen die sich in die Küche und man kriegt also ein Kaffee. Und es ist immer, wenn zumindest sind es immer, das, was man dann zu essen oder zu trinken bekommt, ist, das ist auch traditionalistisch, geht immer auf das Heimatland des Besuchten zurück. Also der progressive Kardinal, der würde dir schlicht und einfach selber in seiner Küche einen Espresso machen und dir einen um die Ecke gekauften Keks anbieten aus irgendeiner Bäckerei, die es gerade rund um den Vatikan gibt. Das macht der Linke, also links und rechts passt im Vatikan nicht, aber das macht der fortschrittliche Kardinal. Der Traditionalist, der würde aus seinem Heimatland, also nehmen wir mal, das ist jetzt ein deutscher Kardinal, dann gibt es Filterkaffee.
Und Schwarzwälder Kirschtorte.
Genau, und dazu gäbe es etwas, was die Ordensfrauen gebacken haben, und das ist auch immer aus dem Heimatland, also Schwarzwälder Kirschtorte oder Flockensahne oder Bienenstich, sowas gäbe es dann. Also da gäbe es nichts Italienisches und dann setzt man sich und dann beginnt muss man erstmal ganz genau fragen, wie es denn geht. Und dann passiert das erste Geplänkel der ersten Minuten, ist, er sagt überhaupt nichts über den jeweiligen Papst, sondern es geht nur um seine Verdienste. Also man sagt, also Sie waren ja schon in der Kommission und Sie waren haben ja schon den beraten und Sie haben ja das schon gemacht. Und das ist dann dauert so, würde ich mal sagen, ungefähr eine Viertelstunde, bis
man das bei Trump machen soll. Das hat man ja Merz auch geraten, wenn er zu Trump fährt. Dann erstmal tüchtig loben und Bauchpinseln und so. Also das muss man beim Traditionalisten machen.
Genau, dann, wird es irgendwann aber schon heikel, weil man kommt dann so langsam, muss er ja auch klarstellen, welchen Geist des Kindes er ist. Und er wird zu Franziskus folgenden Satz sagen, also wenn Sie dann sagen, ja, ich weiß ja, Sie haben ja diesen seltsamen Mann aus Argentinien immer belobigt, also Sie haben ja Bücher über den geschrieben, das ist ja eher ein Supermann, Sie haben ja von der Kirche überhaupt keine Ahnung, aber Sie tun da ja so, als sei das ein ganz schlauer Papst gewesen. Und dann sagt er folgenden Satz, ich habe alles, was Franziskus geschrieben hat, gelesen und ich habe nicht lange dafür gebraucht. Bedauert dieser Schmalspur-Theologe, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, den haben Sie da in den Himmel gehoben. Und das Nächste, was er sagen wird, ist, Franziskus hat ja so viel Verwirrung in der Kirche gestiftet, weil das bedeutet, also der hat schlicht und einfach gesagt, wir müssen den Kurs ändern, wir müssen mal was anders machen, wir müssen weg von dieser ganzen Protzerei. Das ist dann das nächste Thema. Das wird er auch sagen. Er wird sagen, Franziskus hat die Kosten in die Höhe getrieben, indem er also den traditionellen Apparat nicht mehr bedient hat. Und das wird das Franziskus-Bashing, würde ich mal schätzen, dauert ungefähr so eine halbe Stunde. Man muss die Zeit mitbringen, weil irgendwann wird es dann ja erstmal interessant, weil bis zu diesem Zeitpunkt hast du ja noch nichts erfahren. Das weißt du ja alles schon. Alles vorhersehbar. Du weißt jetzt alles das, was wir jetzt gerade gesagt haben, diese Punkte haben. Ich würde sagen, wir sind bei Punkt 5 oder 6
ungefähr. Und wenn ich zwischendurch dann mal auf Toilette möchte beim Traditionalisten, erwartet mich da auch noch irgendeine Statue oder irgendwas Besonderes?
Also
oder?
Wenn du auf die Toilette musst, das ist natürlich, also wie gesagt, dass diese Treffen versucht man relativ lange zu strecken, aus dem schlichten Grund, weil es ziemlich lange dauert, bis der Traditionalist endlich mal was auf den Tisch legt. Das dauert relativ lange. Mhm. Es kann also sein, dass du schon den dritten oder vierte Tasse Filterkaffee intus hast, du doch schon das zweite, dritte Stück Schwarzwälder Kirschtorte.
Vielleicht sollte man Alkohol irgendwie ins Spiel bringen, damit die Zunge sich löst bei ihm.
Das gibt's auch, aber das ist eher auch was, das passiert. Bei den Traditionalisten wird man eher nachmittags eingeladen. Ja, zu den Abendtreffen gibt es auch, aber da musst du schon ziemlich gut mit dem befreundet sein.
Also
auch gelungen, aber nicht so oft. Aber wenn du dann
also nach drei Tassen Kaffee muss ich aufs Klo und dann.
Und dann gehst du durch einen langen Flur, fragst du also höflich. Es gibt natürlich zwei verschiedene Badezimmer. Es gibt ein Badezimmer und einen Badezimmerbereich für die Ordensfrauen. Das zeigt dir die Ordensfrau, sagt sie hier bitte nicht. Das ist also der Bereich für die Ordensfrauen. Und das Badezimmer vom Herrn Kardinal, das sind dann immer mindestens zwei. Es gibt ein Gästebad. Diese Wohnungen sind sehr groß.
Ich merke schon.
Also du kommst dann in das Gästebad. Das ist auch voll ausgerüstet. Gibt's eine Badewanne, eine Dusche. Das ist also nicht so
eine
kleine...
Würde ich jetzt nicht baden gehen, glaube ich.
Ich auch nicht. Das ist nicht so ein kleiner Rückzugsort. Sondern das ist schon relativ großzügig. An den Wänden sind Bibelsprüche.
Ach, auch auf dem Klo?
Nein, nicht auf dem Klo, aber auf dem Weg dahin, auf dem Flur dahin sind dann also so Wappen von befreundeten Kardinälen, Fotos von befreundeten Kardinälen, aber auch Sprüche einfach, also die dem Kardinal wichtig sind. Dann weißt du auch immer ziemlich genau, wie der tickt. Also wenn wir bei unserer Skala sind, ich brauche 15 Punkte, um den traditionalistischen Kardinal zu erkennen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auf dem Flur der Spruch steht, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen.
Schon mal gehört,
Diese Stelle ist in der Bibel hoch umstritten, weil wie gesagt, es nicht ganz klar ist, ob das Jesus von Nazareth wirklich gesagt hat, weil das taucht nur einmal im Evangelium das Wort Kirche auf und das an dieser Stelle. Und die Frage ist, ob Jesus von Nazareth wirklich die Vorstellung einer Kirche hatte.
Ja klar, er war ja selber in keiner.
Also genau, er war ein gläubiger Jude und glaubte an die Synagoge, genau deswegen. Also und ob er wirklich auch Petrus als Felsen wollte, wie gesagt, alles das ist manchmal bei einigen, zumindest unter den fortschrittlichen Theologen, hoch umstritten. Bei dem Traditionalisten natürlich nicht. Der Traditionalist sagt, das ist der Beginn des Auftrags der katholischen Kirche, die Kirche Gottes zu sein. Weil der Witz der Katholiken ist ja, dass sie sagen, es gibt nur eine, uns, Punkt. Alles andere sind Abtrünnige, die sich aber mal abgespalten haben. Und deswegen ist dieser Spruch sehr wahrscheinlich auf dem Flur. Wie gesagt, das Bad wird sehr sauber sein, sehr eingerichtet. Du kannst da, also wenn du willst, auch noch baden, duschen wirst du nicht. Aber du gehst dann ins Wohnzimmer und so langsam kommst du dann irgendwann mal zur Sache. Weil das, was dich interessiert, ist natürlich, wie tickt denn die Seite, die dich nicht mag? Also was haben die vor?
Genau.
Was
das
wollen
denkt mein
die?
Feind.
Was denken die? Wo? Und dann geht es so ganz langsam, ganz vorsichtig in diese Richtung. Also zum Beispiel, so ein ganz klassischer Punkt wäre zum Beispiel, dass man sagt, das ist ja traurig, die katholische Kirche ist ja in einer Krise. Den Stein kann man mal so in reinwerfen. Und dann geht's meistens schon ziemlich zur Sache. Dann geht's nämlich um Schuldzuweisung. Wer hat diese Krise eigentlich verursacht?
Okay.
Also zum Beispiel, ein Traditionalist ein Traditionalist würde sagen, also dieser ganze Kniefall vor homosexuellen Menschen, das ist ja total falsch. Also das geht ja in die völlig falsche Richtung. Also eine katholische Ehe ist eine katholische Ehe, die wird geschlossen zwischen einem Mann und einer Frau. Feierabend. Also dass man überhaupt diese Segnungsfeiern für Homosexuelle, das ist ja ein Riesenfehler. Da machen wir ja alles mit kaputt.
Aber wo Ehe ist das eigentlich? Ich habe da noch am Wochenende mit meinem Mann drüber gesprochen. Ist das immer noch so, wenn Katholiken sich trennen, also scheiden lassen, dass sie danach nicht mehr zum Abendmahl dürfen? Weil bei meinem Mann war in der Nachbarschaft eine da, Dame, die war ganz katholisch und ging immer in die Kirche. Dann hat sie sich von ihrem Mann getrennt, aus wirklich Gründen. Und dann wurde sie nicht mehr in der Kirche zum Abendmahl zugelassen. Dann ist sie kilometerweit gefahren, weil ihr das wichtig war, um zum Abendmahl zu kommen. Ich finde das unmöglich.
Nein, halt, stopp.
Ist das nicht mehr so?
Nein, stopp.
Oder also, habe ich alles falsch verstanden?
Jetzt weichen wir aber völlig von uns.
Ja,
egal, wir weichen jetzt einfach mal ab.
Das ist ja scheißegal. Das ist ja bekannt, dafür ist unser Podcast bekannt.
Dass genau, also es geht um Folgendes.
Wir sind gleich wieder im Wohnzimmer bei der Schwarzwälder Kirschtorte.
Ja, okay, keine Schwierigkeit. Ja. Dann machen wir jetzt einen Sprung von der. Aber es passt eigentlich ganz gut, weil der Traditionalist könnte jetzt auch sagen. Im Gegenteil, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, passt perfekt, weil in dem Gespräch mit dem Traditionalisten würde es auch darum gehen. Er würde dann sagen: Ja, diese Idee von Franziskus, nämlich Menschen, die sich haben scheiden lassen und danach wieder heiraten, aus der Kirche zu schmeißen, dass er das rückgängig machen wollte, das war ein riesiger Fehler, weil also die Ehe ist unauflöslich und dass der Papst daran irgendwie jetzt gedoktert hat und gesagt hat, also man muss da barmherzig sein und es gibt ja Leute, die geschieden werden und gar nichts dafür können, das ist ja alles dummes Zeugs, also die Ehe ist unauflöslich und Feierabend und dann müsste man auch nicken und sagen, ja.
Genau, dann egal, würde ob der Mann schlägt oder sonst was, alles egal.
Ich würde dann schnell ins und würde ich dann ganz schnell einwerfen, ich bin schon seit 32 Jahren verheiratet, dann würde er schon mal nicken und sagen, sehr gut. Aber im Punkt ging es also um eine, da hast du völlig recht, um eine wirklich große Ungerechtigkeit. Es ist nicht so, dass der katholischen Kirche es nicht gefällt, wenn du dich scheiden lässt. Das ist ihnen völlig egal.
Ach so.
Wenn du also in einer katholischen Kirche geheiratet hast und trennst dich danach, weil aus welchem Grund auch immer, bist du getrennt, ist der Kirche völlig banal. Ja. Interessiert sie überhaupt nicht.
Sondern?
Wenn du danach wieder heiratest oder eine feste Beziehung eingehst, dann ist es aus Sicht der Kirche dauernder Ehebruch.
Ach, du sollst danach am besten Nonne werden dann als Frau.
Also wenn du als Frau oder als Mann dich scheiden lässt und danach keusch lebst, ist alles okay. Kannst auch wieder zu den Sakramenten gehen, überhaupt kein Problem. Mhm. Wenn du dich danach aber wieder verlieben solltest und mit jemandem zusammenlebst oder den sogar heiratest, dann ist es aus Sicht der Kirche ein dauernder Ehebruch, weil du hast ja dem ersten Mann oder der ersten Frau geschworen, bis ans Ende deiner Tage.
So, die war einfach nur getrennt und die durfte da nicht mehr rein.
Nee, das ist nicht, das kann nicht sein. Das kann dir nicht sein.
Na, okay, ja, du kennst dich
frag deinen Mann nochmal. Also wenn sie danach wieder mit einem Mann zusammen war, dann wird der Pfarrer gesagt haben, ich kann sie nicht zur Kommunion zulassen.
Das gibt es durchaus. Aber deswegen, also das würde ich mit dem Traditionalisten natürlich alles erstmal diskutieren. Genau.
Und der würde sagen, der Papst hat das abgeschafft. Dieser Papst Franziskus hat das abgeschafft. Gut. Er hat gesagt, Menschen, die geschieden sind und sich trotzdem verlieben und wieder heiraten, werden nicht automatisch von den Sakramenten ausgeschlossen. Nein, der
richtig so.
Hat einen ganz klaren Riegel vorgeschoben. Aber da würde der Traditionalist, hast du völlig recht, sagen, also das war ein riesen Fehler, hätte man auf gar keinen Fall machen dürfen. Und dann würde er folgenden Satz sagen, würde sagen, wenn man überhaupt über die Ehe nachdenkt und was da passiert und was da nicht passiert, dann muss man doch nicht auf Franziskus hören, sondern dann muss man natürlich hören auf den großen Papst Benedikt XVI., weil der würde sich mit sowas ja auskennen. Franziskus hat ja keine Ahnung gehabt. Dann würde man so langsam noch so seine Freunde durchkrakeln und sagen, also ich freue mich ja schon auf den, dann wird es auch ganz interessant werden, weil er wird dann Sachen wissen, die mich dann sehr interessieren würde, nämlich wo zum Beispiel in Rom wann traditionelle Kardinäle sich treffen zu Gottesdiensten, die noch auf Latein abgehalten werden.
Ach, Herr Jemini.
Das gibt es. Dann würde man vielleicht auch, wenn du Glück hast, kriegst du sogar eine Einladung. Also kommen Sie doch nächsten Samstag da vorbei. Oder aber, das passiert auch, also Kardinal so und so hat sich ja ganz schrecklich missverstanden von Ihnen. Also können Sie da nicht nochmal vorbeigehen? Oder aber, Sie haben ja in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Kardinal so und so, das ist ja alles ganz falsch. Könnten Sie bitte nicht nochmal? So, das gibt es auch. Dann würde es irgendwann interessant, weil dann geht es irgendwann um Personalien. Und das ist das, was dich natürlich am meisten interessiert. Also wer steigt auf, wer steigt ab? Da geht es darum, dass die Traditionalisten ganz bestimmte Leute in ganz bestimmte Ämter heben wollen, ganz bestimmte Leute abschießen wollen, die in ganz bestimmten Ämtern sind. Also da hat man so ein bisschen eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Also Ein Dauerbrenner-Thema ist zum Beispiel das selbstverständlich Kardinal Gerd Ludwig Müller. Der ist immer noch sauer auf Papst Franziskus, obwohl es mittlerweile einen neuen Papst gibt. Dann gibt es also aber auch Kandidaten, die sagen, oh, ich habe also gehört, dass der Prälat so und so jetzt aber dort in diese Kongregation versetzt wird oder in jener Kongregation. Also das ist so ein, da kriegst du so ein bisschen Insider, kriegst du so ein Blicken. Okay. Zum Beispiel, was immer ganz interessant zu wissen, hat Franziskus jetzt so ein paar Traditionalisten befördert, um die so ein bisschen ruhiger zu stellen. Das gibt es also auch. Also
geht das wieder ist nur um Macht und Posten, ne?
Genau.
Nicht um den Glauben, aber egal, aber man tut so.
Genau, darum geht es aus dieser Sicht natürlich ständig. Also die tun auch etwas, was ganz interessant ist im Gespräch. Wenn es heikel wird, gibt es eine App für eine Bibel-App. Oha. Also Jesus hat ja immer recht, das ist ja klar. Das heißt, wenn du jetzt irgendeine Sache begründen willst und sagst zum Beispiel, keine Ahnung, ich esse trotzdem immer gerne Fleisch, obwohl das nicht okay ist, dann sagst du, schon im Kapitel 22 des Buchs Ezechiel steht, esset Fleisch, es tut euch gut. Verstehst du? Also die haben so eine App. Und mit dieser App kann man so bei einem bestimmten Thema sofort mit einem Bibelspruch argumentieren.
Und man tut und sagen, immer so, als sei die Welt noch so wie vor 2000 Jahren.
Genau, genau. Das, das gibt es dann auch. Also wenn du das also durch hast, dann, ja, dann geht man, wenn man Glück
aber,
hat. Ja.
Aber ganz kurz, mich interessiert natürlich, wie denken die denn über Frauen? Also dass Frauen jetzt natürlich die Rolle haben, die Tür aufzumachen und die Schwarzwälder Kirschtorte reinzubringen, das ist mir klar. Haben die darüber hinaus noch Funktionen so für so Traditionalisten? Und wenn ja, welche?
Ich bin, das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich das immer total spannend finde. Man ist, weil du weißt ja, du kennst ja meine Frau in so einer Ehe, der man immer so paritätisch nebeneinander die Jahrzehnte verbringt, kann man sich so eine traditionalistische, frauenfeindliche Haltung gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil man lebt ja irgendwie jeden Tag zusammen. Also irgendwie. Ja. Und das finde ich dann immer total spannend, weil die sagen immer zwei Dinge, die sind ganz wichtig. Das eine ist, Frauen sind ja so privilegiert in ihrem Leben, dass es überhaupt nicht nötig ist, dass sie irgendwelche Aufgaben übernehmen.
Ach so, also privilegiert sind wir noch mal ganz kurz. Warum?
Weil ihr seid in der Lage, Kinder zu gebären. Und dadurch, ihr in der Lage seid, Kinder zu gebären, ist der Rest des Lebens eigentlich total gegessen.
Genau, also, wovon wir dann leben und so, ist völlig egal.
Völlig
wir
egal.
Wir einmal dürfen uns nie wieder trennen und sind finanziell komplett dann abhängig, egal von welchem Idioten. Weil,
Genau, der Segen, dass ihr Kinder kriegen könnt, ist also so gewaltig, dass zum Beispiel, dass ihr studiert, völliger Blödsinn, dass ihr in Schulen geht.
Ich sag mal so, Schwangerschaft und Geburten machen auch echt ganz viel Spaß, kann ich dir schon mal sagen. Ja, genau. Also Ausbildung völlig überbewertet. Abitur, sollen wir überhaupt Abitur machen?
Die werden dann, also die ganz Knallharten, das gibt es auch, das sind aber wirklich die super Knallharten, die sind leider, die sind so selten. Um bei denen eingeladen zu werden, musst du schon wirklich lange, lange arbeiten. Also das ist gut. Nicht
ich
so
würde
ganz
als Frau
einfach.
Ja auch gar nicht eingeladen werden. Ja.
Und ja, die und sagen die? Dann, die sagen dann, also dass Schulbildung und auch Hochschulbildung, dafür sind Frauen genetisch nicht in der Lage.
Ah. Autsch.
Die sagen, die Genetik ist also so, dass die Frau so auf die Reproduktion angelegt ist, dass sie genetisch nicht in der Lage ist, also ein Schulstudium zu bewältigen. Ja. Dann musst du dich schon immer verdammt zusammenreißen.
Sehr atmen,
weil, also wenn du selber, wie du ja auch Kinder in der Schule hast, wirst du wissen, mein Sohn hat gegen die Mädels in seiner Klasse nicht die Spur einer Chance gehabt. Also du kannst dem Kandidat dann jetzt aber auch nicht sagen, dass das wirklich der größte Schwachsinn ist. Also das gibt es aber, also genetisch nicht in der Lage. Dann gibt es dazu, sie haben keinen Überblick. Also Frauen sind nicht in der Lage, Sachen einzuschätzen, sondern sie können sind also so auf Kleinigkeiten konzentriert, also Kuchen backen, einkaufen
gehen. Gästehandtücher hinlegen. Ja.
Genau, also die sind also nicht in der Lage, das Große und Ganze im Blick zu halten. Und wir sind Frauen aber unheimlich dankbar, weil das Mütterliche ganz wichtig ist.
Genau, irgendjemand muss sich ja kümmern um die armen Kerle.
Genau, also das Mütterliche, dem sind wir ja ganz dankbar und das ist ein großer Schatz, das muss man auch immer wieder betonen. Aber wenn man dann betont, Mütterlich ist ein großer Schatz, heißt es auch, also in der Birne haben die Mädels natürlich nichts, aber das Mütterliche ist ganz, ganz wichtig. Das sind so die Highlights, wenn man dann schon so 20 Minuten lang also das abgekriegt hat, dann denkt man schon,
Mann, leider also, das Messer in meiner Tasche auf.
Ja, aber wie gesagt, das ist, das ich muss dir ganz ehrlich sagen, diesen und Spaß, jetzt die, ja. dieser Spaß ist sehr selten, weil die sind so selten.
Und ja,
die
gut, laden, das ist ja immer ein gutes Zeichen.
Aber, die sind super selten und bis die mich einladen, da musst du schon also viele Leute zwischenschalten.
Ne? Was sagt denn der so über die Frauen?
Also der normale Traditionalist wird sagen, Gott hat Frauen nicht gewollt, also zumindest nicht. Also Gott hat natürlich Frauen gewollt als Existenz.
Also aber als Maria, aber sonst.
Ja. Als Maria und sonst, also am Abendmahlstisch saßen nur Männer. Da war keine einzige Frau dabei. Also deswegen gibt es auch keine Frauen, die Priester werden wollen. Das ist ja totaler Blödsinn.
Den ganzen Käse kennen wir ja.
Genau. Und er würde auch sagen, also die emotionale Bereicherung von Frauen, die ist so groß, dass also die rationale Seite da total schief läuft. Also so das können die ja gar nicht. Wie gesagt, es ist, die haben, aber ich würde mal sagen, bei den extremen Traditionalisten würde ich zu ihrer Verteidigung sagen, die haben so wenig in ihrem Leben mit echten Frauen zu tun gehabt. Ja, die haben wirklich keinen blassen Schimmer.
Noch viel zu viel Angst vor starken Frauen.
Ganz genau, die haben extreme Angst. Also ich habe früher mal ab und zu den Fehler gemacht, eine Mitarbeiterin mitzunehmen. Das war immer ganz falsch, weil die reden dann überhaupt nicht mehr.
Nee, klar,
die machen dann komplett zu. Deswegen, also muss man schon, die sind, das hat schon so immer ein bisschen was von Kumpanei. Sie sind ja auch ein Mann. Und irgendwann, wenn du ganz viel Glück hast, kommt dann bei dem Gespräch Männer und Frauen dann dort schon immer so das Glas Likör auf den Tisch. Der Traditionalist trinkt, das mag ich ja gar nicht, süße Liköre.
Oh, das trinken die Frauen in Ostfriesland auch, die würden sich eigentlich verstehen. Ja.
Ach so, ja, vielleicht sollte man die dann
da mal zusammen. Da mischt man dann so Eierlikör mit so Kirschlikör und das ist noch viel besser, das nennt man dann Blutgeschwür. Das ist einfach widerlich.
Das ist ja ekelhaft. Also ich bin ja so, ich trinke nipp dann auch dran, aber also ich kann mit süßen, ich kann mit so hochprozentig sowieso nicht viel anfangen, aber so hochprozentig und süß, das mache ich so gar nicht. Aber das musst du dann halt schlucken. Und das, der Rest des Treffens mit dem Traditionisten ist dann halt damit, dass du dir anhörst, was sie vorhaben. Das ist hochinteressant. Also das ist wirklich hochinteressant. Also eine Sache, die zurzeit gerade läuft, von der ich weiß, dass sie daran arbeiten, ist die Achse der Adeligen im Vatikan wieder zu stärken. Das hat Franziskus ja völlig niedergemacht. Also der hat überhaupt keine Lust dazu, hat den nicht eingeladen, hat keine Rolle gespielt. Aber das ist jetzt gerade im Gange. Also der Malteserorden, andere Orden werden da gerade wieder nach oben gepusht. Und da gibt es auch Namen schon. Also welcher Priester bei welcher Messfeier sein wird, welche Rolle die Schweizer Garde spielt, das ist wichtig. Eine ganz wichtige Frage ist, wäre ich zum Beispiel hochinteressiert daran oder bin ich hochinteressiert daran, mich mit Traditionalisten zu treffen, weil die Frage der US-amerikanischen Kirche und der Unterstützung von Donald Trump bei dem jetzigen Pontifikat ist unheimlich interessant. Also was passiert da jetzt? Ne?
Ja, genau. Das wüsste ich auch gerne.
Was werden die amerikanischen, also ich glaube, dass sich eine Konfrontation nicht vermeiden lassen wird, weil Leo der 14. ganz klar sich gegen die Immigrationspolitik von Donald Trump positioniert und die Chefs der amerikanischen Bischofskonferenz, also vor allem der Kardinal von New York, Dolan, doch jemand ist, der eher auf der Seite von Donald Trump ist und bei Immigration ist mit Leo nichts zu verhandeln. Der war so lange bei den Allerärmsten der Armen, der kann, also der ist, das ist so, ich fand das auch, das finde ich an Leo genauso beeindruckend wie an Franziskus, diese lange Zeit bei extrem armen Menschen, also nicht bei Menschen, die wir in Europa als arm kennen, sondern Jahrzehnte, also ich habe mit dem Bürgermeister von Pakura gesprochen, das ist eine Stadt im Norden von dem Bistum Chiclayo, in dem Leo der 14., also Robert Francis Prevost Bischof war. Ja. Und dort leben in diesem Ort, um den sich Prevost gekümmert hat, 80% der Bevölkerung unter der Schwelle, die Weltbank als extreme Armut einschätzt. Oh, und extreme Armut bedeutet ein Maximaleinkommen von $2.50 bis $3 pro Tag. Das bedeutet de facto, dass diese Menschen immer Hunger haben. Dass sie keinen Zugang haben zu Medikamenten, weil die könnten sie sowieso nicht bezahlen.
Nee,
dass sie keinen Zugang haben zu sauberem Wasser. Dass sie keinen Zugang haben zu Schutz bei Kälte, Regen oder Hitze. Und dass sie auch keine Möglichkeit haben, ihren Kindern eine Schulbildung zu finanzieren.
Natürlich.
Das ist äußerste Armut. dieser Bürgermeister hat gesagt, ja. Ich habe mich ganz oft mit Leo dem 14. darüber unterhalten und er hat gerade gesagt, äußerste Armut ist nicht mehr Leben, sondern das ist nur noch Vegetieren. Das ist
Und was hat die katholische Kirche oder was hat er dort dann gemacht, damit es den Menschen besser geht? Also außer jetzt dem Glauben zu erzählen?
Also er hat, das hat mich wirklich hoch beeindruckt, er hat drei Dinge getan. Das erste ist, er hat immer gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Kinder eine Schulbildung bekommen.
Ja.
Und es ist unheimlich schwierig, nicht allein deswegen, weil es dort keine guten Schulen gibt, sondern es ist ein ganz anderes Problem. Die Wege sind so weit und so schlecht. Mhm. Also aus diesen entlegenen Dörfern bis in eine Schule zu kommen, das ist allein schon ein Abenteuerurlaub, weil also die Wege sind sehr weit, es gibt keine geschlossenen Straßen, du musst über Flüsse rüber, du musst, also das wäre, du würdest das als Abenteuerurlaub einmal im Jahr machen, aber nicht jeden Tag.
Nicht mal das, die armen Kinder und dann als Kind. Also,
genau, und da hat er gesagt, wir müssen einfach Infrastrukturen schaffen, damit die überhaupt die Möglichkeit haben, in eine Schule zu kommen. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war Wasser. Das ist, kann man sich nicht vorstellen, weil das ist diese Gegend, dieses Bistum, in dem er gearbeitet hat, ist eine Wüste zum Teil. Die Menschen haben einfach keinen Zugang zu Wasser. Die müssen sich entscheiden, entweder wir trinken oder wir nehmen das Wasser für die Pflanzen, damit wir was anbauen können, oder wir nehmen das Wasser für unsere Tiere. Aber für alle reicht es nicht. Zumal sie auch noch herausgestellt hat, dass das Wasser, das dort gibt, sehr hoch arsenbelastet ist. Das ist auch noch sehr giftig. Also er hat gesagt, das, was wir machen müssen, sind erstmal die grundsätzlichen Sachen. Wir brauchen Wege und wir brauchen Wasser. Und weil wenn die kein Wasser haben, können sie nichts anbauen, sie können ihre Tiere nicht füttern, sie können die nicht tränken, sie können selber nichts trinken. Also das war ein Weg. Und er hat dann organisiert, dass aus vielen Ländern, vor allem aus den USA, aber auch aus Europa und durch den Augustinerorden, da ganz massiv investiert worden ist. Also die haben Anschlüsse gemacht für Wasser, die haben Rohrsysteme aufgebaut, die haben Straßen aufgebaut, er hat Infrastruktur mit aufgebaut, die haben Schulen vor allem gebaut und er hat dafür gesorgt, dass es so etwas wie große Küchen gab, in denen die Menschen, wenn Hungernde, einfach sich versorgen konnten.
Ja.
Und was mich beeindruckt hat, ist, dass dieser Bürgermeister gesagt hat, also was mich an diesem Francis Robert Prevost am meisten beeindruckt hat, war noch nicht mal, dass er das Geld von seinem Augustinerorden hierher ausgeben konnte. Das habe ich gehofft und finde ich toll. Mhm. Aber das war gar nicht das, was mich beeindruckt hat. Was mich beeindruckt hat, war, der hat mit den Behörden hier, und mit denen habe ich nur Ärger, sehr viel klüger und nachdrücklicher verhandelt als ich. Also wenn die Kirche kein Geld mehr hatte und Prevost sagte, wir sind einfach leer, dann hat er es geschafft, diese lokalen Leute, mit denen ich nie irgendwas auf die Reihe gekriegt habe, dazu zu bringen, dass sie gesehen haben, dass wir in einer extremen Situation sind. Und ich wollte mit diesem Bürgermeister unbedingt sprechen, weil Chiclayo, also die Bischofsstadt, in der Prevost, also Leo der 14. Bischof war, das ist auch eine Stadt, in der es Armut gibt, aber es ist auch eine schmucke, kleine peruanische Stadt, in der gibt es eine Mittelschicht, in der gehen Leute in eine Kirche. Und mich persönlich hat interessiert, ich gebe ja zu, du weißt ja, ich habe Franziskus sehr verehrt, ich habe gedacht, nicht ich, Andreas Englisch, Papst Franziskus, wenn der darüber nachgedacht hätte, was macht mein Nachfolger, dann wäre Papst Franziskus völlig egal gewesen, ob Leo der 14. in Chiclayo viele schöne Messen gelesen hätte. Das wäre ihm völlig egal gewesen. Denn er hätte gesagt, Chiclayo ist doch gar nicht das Problem. Pacora ist das Problem. Ein Ort mit 80% von Menschen unter der Armutsgrenze. Was passiert denn da? Und das hat mich total gefreut, dass dieser Bürger gesagt hat, also ich bin jetzt nicht so ein Vorzeigekatholik, ich bin auch nicht unbedingt so sehr für die katholische Kirche, aber das, was dieser Papst da für unsere Leute gemacht hat, das hat sich ja jetzt nicht für 3-4 Monate, sondern ist ja über 10 Jahre gegangen. Und dann habe ich gesagt, wie kam Ihnen das denn vor? Und dann sagt er zu mir, das war so, als wäre das für ihn ein persönlicher Schmerz, der kann das nicht sehen. Verstehen Sie, er sagte natürlich, der kann das einfach nicht ertragen. Das ist nicht so eine theoretische Sache, dass er sagt, oh, hier gibt's ja viele Arme, wir müssen was tun, sondern er sagte, wenn ich mit ihm über die Straße gegangen bin und er hat Leute gesehen in extremer Armut, hat er gesagt, dass wir müssen sofort, jetzt, in diesem Augenblick etwas tun.
Aber der wird doch jetzt, wenn er reist durch die ganze Welt und auch mal in etwas abgelegenere Gegend kommt, dann wird er doch überall diesen Schmerz verspüren. Also in so vielen Gegenden. Wie will er denn damit umgehen? Weil er kann ja nicht überall.
Nein, der kann nicht überall, aber er war.
Und hat sich doch wieder prunkvoll unterwegs.
Nein, ich will damit sagen.
Unterwegs. Ich finde das total faszinierend. Wie passt das alles?
Ja, du hast ja völlig recht. Ich wollte sagen, mich hat es erstmal total gefreut, dass ich mit diesen Augenzeugen sprechen konnte, dass ich diese 10 Jahre Peru reden konnte und dass das, was ich gehofft habe, dass der bei Überschwemmungen in Gummistiefeln sich durch die Gegend geschlagen hat, um zu gucken, ob die Leute überhaupt noch da sind. Dass er versucht hat, Medikamente zu bekommen, ohne dafür Geld zu bezahlen. Weißt du, das war etwas, was Franziskus auch mal total gegen den Strich ging. Der hat immer gesagt, die Menschen sterben in Afrika an AIDS, nur weil sie die $20 nicht haben, um die Medikamente nicht zu bezahlen. Mhm. Nicht deswegen, weil sie AIDS haben.
Ja.
Und das ist ein Gedanke, bei dem tickte Prevost ganz genauso. Der hat gesagt, weil die kein Geld haben, eine Schluckimpfung zu bekommen für 50 Cent, gibt es hier Kinderlähmung, obwohl auf der Welt Kinderlähmung aus. Und Kinderlähmung ist, wie du weißt, eine ganz schreckliche Krankheit, die man ganz einfach vorbeugen
natürlich
kann.
Natürlich, aber das wird jetzt alles wieder mehr, seit Trump diese ganzen Gelder auch gestrichen hat. Ne?
Ich weiß, deswegen wollte ich sagen, mit dieser Erfahrung bin ich mir völlig sicher, dass es auf eine Konfrontation mit den US-Bischöfen und der Regierung Trump hinauslaufen wird. Weil das hat Prevost über so lange Zeit so geprägt, das steckst du nie wieder weg.
Nee, das glaube ich auch.
Und das Zweite ist das mit dem Prunk. Weißt du, ich bin mir ganz sicher, dass er sagt, wenn wir diese Kirche zusammenhalten mit 1,4 Milliarden Mitgliedern, dann sind wir viel stärker, als wenn wir diese Kirche spalten. Das Problem haben ja die Anglikaner, das Problem haben die Methodisten, das Problem haben ganz viele andere Kirchen. Er sagt, wenn wir diese Kirche zusammenhalten, dann sind wir eine Macht. Und zwar auf der ganzen Welt. Und solange wir eine Macht sind, können wir für die Menschen, die uns brauchen, auch etwas tun. Das war immer ein Vorwurf, den man Franziskus gemacht hat. Gesagt, eine arme Kirche kann auch Armen nicht helfen.
Ja, das ist richtig. Wenn das Geld dann an der richtigen Stelle auch wieder ausgegeben wird.
Genau.
Ja, das
und Prevost sagt, ich hole die Traditionalisten erstmal wieder zurück ins Boot. Ob ich mir jetzt so ein Tuch umhänge wie die Mozzetta oder nicht, ist mir persönlich völlig egal. Wenn denen das so wichtig ist, dann ziehe ich das Ding eben an. Wenn die einen Gottesdienst auf Latein haben wollen, mein Gott, dann machen wir einen Gottesdienst auf Latein. Auch das ist mir nicht so wichtig. Wenn die wollen, dass der Palast wieder restauriert wird, dann restaurieren wir den Palast. Die Kosten sind ja auch nicht viel hoch. Wenn die wollen, dass ich wieder die traditionelle Rolle des Papstes spiele, inklusive Castel Gandolfo und aufhöre, der Rebell zu sein,
ja gut, aber dann verliert er ja aber auch die auf der anderen Seite, am anderen Rand natürlich, die sagen, wir wünschen uns jetzt aber hier, dass Frauen eine andere Rolle spielen, dass queere Menschen eine andere Rolle spielen, dass wir mehr gesehen werden. Ist die Gefahr nicht auch so groß? Aber die haben nicht so viel Geld wie die Traditionalisten.
Nee, also er macht ja zurzeit wirklich beides. Also er befördert Frauen ohne Ende, hat schon wieder zwei neue Posten eingefangen.
Ja, genau, intern, aber er wird ja nie sagen, ihr dürft Priesterin werden.
Nein, das stimmt. Das wird er nicht, weil so tickt er nicht. Ja. Aber jetzt bleiben wir noch mal einen Augenblick bei Armut. Diese Grundsatzentscheidung zu sagen, diese Kirche hat nur dann einen Sinn, wenn sie sich an die Seite der Armen stellt. Das hat keinen Sinn, wenn wir die Kanonen segnen und bei den Präsidenten die Hochzeiten zelebrieren.
Ja.
Das ist ganz klar. Das macht er und zieht er super durch. Und das finde ich okay. Und ich finde es auch okay, dass er sagt, Jungs, wenn ihr so ein paar symbolische Zugeständnisse haben will. Ich soll noch eine Mitra aufsetzen und bei einigen Sachen lässt er nicht mit sich reden. Der hat seine Straßenschuhe an, genau wie Franziskus. Der hat gesagt, ich denke nicht daran, diese roten, lächerlichen Schlappen anzuziehen. Das mache ich nicht. Aber wenn wir sagen, wir reaktivieren wieder den Sommerpalast, dann reaktivieren wir. Er hat den ja noch nicht mal reaktiviert, weil das Museum ist ja geblieben. Der ist in so ein Zimmerchen nebenan gezogen.
Also er sagt, er macht das nur denen zuliebe und nicht aus eigener Lust.
Nein,
der
macht das
Lust
richtig.
Der
macht das
Freude,
deswegen von Anfang an, weil er gesagt hat, die Jungen will ich wieder im Boot haben. Diese gespaltene Kirche, die sich ständig irgendwie streitet, weil die sagen, uns geht diese Reform von Franziskus zu weit, das will ich nicht. Aber die substanziellen Sachen, daran hat er nichts geändert. Zum Beispiel, also was viele befürchtet haben, war, dass er die Sachen zurücknimmt, über die wir gerade schon gesprochen haben. Was ist mit wiederverheirateten Geschiedenen? Dürfen die zu den Sakramenten zugelassen? Ja oder nein? Hat er gesagt, nehme ich überhaupt nichts zurück. Das bleibt genauso, wie Franziskus das beschlossen hat. Was mit den Segensfeiern für Homosexuelle? Prima. Kein Wort bisher, dass er dagegen ist. Also substanziell ist das schon sehr ähnlich, aber wie gesagt.
Aber er reformiert halt auch nicht. Weil man könnte ja auch sagen, die Zeiten haben sich ja dann doch mal ein bisschen geändert.
Das ist richtig. Also dieser große Reformvorstoß, den bisher Franziskus geleitet hat, das hat er noch nicht. Aber, ich glaube, der hat noch eine ganze Menge Pfeile im Köcher. Weil jemand, der hingeht und sagt, ich möchte heißen wie Leo, weil ich mach das wie Leo der 13., der erste Papst, der sich für die kleinen Leute interessiert hat. Da kommt ganz bestimmt was. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass er eine Enzyklika oder eine Grundsatzschreiben schreiben wird und sagen wird, also es geht in der katholischen Kirche um die kleinen Leute. Es geht nicht um das, was wir jahrhundertelang gemacht haben, nämlich, dass wir den Adligen die Krone aufsetzen. Das ist vorbei. Okay. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz guten Mutes, um ehrlich zu sein. Gut. Aber jetzt sind wir total abgeschweift. Wir wollen ja nicht über die Mission reden.
Wir wollten wir hatten uns vorgenommen, noch über das Missionieren zu reden. Aber ich meine, das ist ja ein super Thema. Das können wir nächstes Mal auch noch machen. Gut. Nächstes Jahr hätte ich fast gesagt. Du wolltest mir aber eigentlich noch mal sagen, wie du das jetzt in Rom überhaupt aushältst bei der Hitze. Hast du da Geheimtipps eigentlich?
Ja, was genau. Das, genau
wenn
das
ich jetzt nicht nach Castel Gandolfo jetzt reisen wollte, sondern nach Rom im Sommer, die Ferien fangen in Deutschland an. Was mache ich denn da jetzt bei 40 Grad?
Ja, da gibt's, also da kann ich dir ganz, ganz viele Tipps geben, aber die Geheimtipps, die verrate ich dir das nächste Mal. Aber sag mal so, die ersten
wieder
10,
zu viele von Papst geredet.
Ja, die ersten zehn. Also wenn du dich für den Vatikan interessierst, wenn du im Hochsommer in Rom bist und willst sozusagen Vatikan und Urlaub und den Hochsommer ertragen. Tipp Nummer eins. Wenn du es dir leisten kannst, so wahnsinnig teuer ist das nicht, aber es ist nicht ganz preistündig. Es gibt eine wunderschöne Dachterrasse, auf der es einen wunderschönen Aperitif gibt. Das ist ganz in der Nähe von der Peterskirche, ganz oben. Da siehst du die Peterskirche. So wunderschön kann man sie selten sehen. Ganz toll. Kannst du Aperitif trinken. Das ist die Terrasse oben auf dem Atalante Star Hotel. Überlegt euch vorher, weil der Aperitif, da muss man schon mit, ja, ich würde mal sagen, 30, 40 Euro pro Person rechnen. Das ist nicht ganz billig.
Moment, für ein Getränk?
Da kriegst du nicht nur ein Getränk, sondern da kriegst du ein bisschen was zu essen. Das ist wie eigentlich, wenn du das alles aufisst, was du da kriegst, ist es wie ein Abendessen. Das ist
ich wollte gerade sagen.
Also nicht nur für ein Getränk, also da kriegst du schon, das wird schon einiges aufgetan, aber wie gesagt, es ist nicht ganz billig. Tipp Nummer zwei, wenn du dieses viele Geld nicht ausgeben willst, aber mit deiner Freundin oder deinem Freund knutschen, dann musst du auf den Gianicolo hochfahren und zwar auf eine wunderschöne Terrasse. Da gibt es einen riesengroßen Brunnen. Da kannst du ganz umsonst auf diese wunderschöne Stadt runterschauen. Und wenn du weiter hochgehst in den Gianicolo Park, da gibt es einen Kiosk, da bist du mit einem guten kalten Getränk zu zweit, glaube ich, mit 10 Euro dabei.
Okay.
Jeder 5, würde ich mal schätzen. Mehr kostet das nicht.
Das passt.
Da siehst du das ganze Bistum von Rom. Und wie gesagt, das ist sehr viel preisgünstiger. Tipp Nummer 3. Essen gehen. Also du kannst dich, solltest einen großen Bogen um die Via della Conciliazione machen. Das ist diese gerade Straße, die auf die Peterskirche zuführt, weil dort wirst du abgezockt. Ja. Ohne Ende. Es ist nicht schön. Es ist viel zu heiß. Es ist da unten. Was sehr viel schlauer ist, du gehst nur ein paar hundert Meter weiter in das sogenannte Borgo. Das ist eine lange Straße, eine Fußgängerzone. Da gibt es ganz viele kleine, hübsche Restaurants, da kann man auch wunderbar draußen sitzen. Die Preise sind völlig okay und die Faustregel ist ganz einfach. Desto weiter weg du von der Peterskirche wirst, desto billiger wird es. Und wenn du in ein Lokal gehst, das heißt Pozzetto, und sagst dann, du kennst Andreas Englisch, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass dir der Kellner einen Rabatt gewährt, wenn du ihn ganz freundlich anlächelst.
Das gibt's doch nicht.
Das war Tipp Nummer 3.
Sehr gut. Sehr gut, das reicht ja auch. Ne? Nächstes Mal kannst du noch mehr geben. Sollen wir noch einmal Bibelstechen machen? Ich habe die Bibel gefunden bei mir. Als du dein Handy ausgemacht hast, wir entschuldigen uns, habe ich meine Bibel. Ich wusste, ich habe hier eine Bibel, eine ganz, ganz dicke Immendorf-Bibel, so ganz hübsch. Und die ist so dick und praktisch, die lege ich manchmal unter meinen Laptop.
Aber dann, Gott, du legst die Bibel unter das Laptop. Okay, das habe ich jetzt nicht gehört. Aber okay, wir machen jetzt das Bibelstechen andersrum. Du stichst bitte und erklärst mir die Stelle.
Oh Gott, erklären kann ich nicht. Ich mache mal weiter hinten, damit ich nicht wenigstens das Alte Testament habe. So, zack. Damals waren wir wieder einmal viele Menschen bei Jesus versammelt und sie hatten nichts zu essen. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, die Leute tun mir leid. Boah, was sagst du dazu?
Dass der Herr uns heute bei unserer Podcast-Folge zugehört hat.
Markus ist das, Markus irgendwas. Ach, irgendwas, keine Ahnung.
Siehst du?
Wir haben über Armut gesprochen. Und das ist die katholische Kirche, was dagegen tun muss. Hat sie uns zugehört jetzt?
Sie hat uns zugehört und hat gesagt, der Herr hat gesagt, die Leute tun mir leid. Genau, das passt doch wunderbar zum Ende dieser Folge.
Wir werden doch von oben.
Ja, ich glaube, so langsam. Ich sehe auch, du hast immer mehr Verständnis für uns. Ich finde das wunderbar.
Findest du?
Ich freue mich darauf.
Ich finde ja, dass jeder nach seiner Fasson selig sein sollte. Deswegen müssen wir dringend übers Missionieren nächstes Mal reden.
Alles klar. Und dann gibt es die nächsten Tipps für Rom bei Hitze.
Sehr gut. Bis dahin. Danke. Halt durch in der Hitze. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.